Hinterm Tellerrand links. Jede Folge ein Impuls zu Innovation und Führung. Aus der Praxis auf den Punkt. Seit über 10 Jahren begleitet Daniel Unternehmen in digitaler Innovation und agiler Organisationsentwicklung. Heute leitet er ein Innovation Lab. Christophs Leidenschaft sind Technologie- und Digitalisierungsprojekte. Er unterstützt Menschen und Unternehmen, Veränderungen zu meistern, von Mittelstand bis DAX-Konzern.
Herzlich willkommen zur Folge 36 von Hintertellerrand links. Euch ist wahrscheinlich vollständig entgangen, dass wir so ein bisschen als unser Markenzeichen entwickelt haben, eine cheesy Einleitung in die Folge und in verschiedene Themen zu finden, was natürlich erstmal Christophs großes Meisterwerk ist und weniger meine Kernkompetenz. Aber so beginnt jede Folge mit einer kurzen Recherche, mit einem kurzen Brainstorming. Wie könnte man das jetzt maximal schräg einleiten? Christoph hat heute das Thema Trust Triangle mitgebracht. Also habe ich mir kurz in der Pause zwischen den Aufnahmen überlegt, was könnte jetzt mit Triangle eine kurze Einleitung sein? Das Bermuda-Dreieck, das Bermuda-Triangle ist vielleicht ein bisschen, das Dreieck ist vielleicht ein bisschen ausgelutscht, also habe ich mal gegoogelt und es gibt noch irgendwie offensichtlich Triangle Strategy, irgendein Nintendo-Spiel, da kenne ich mich nicht mit aus. Und dann bin ich bei Triangle Bikini hängen geblieben und ich habe das jetzt parallel einfach als Inspirationsquelle auf. Das heißt, wenn ich so ein bisschen abwesend bin, dann bin ich bei Google Pictures und gucke mir Triangle Bikinis an. Aber unterdessen erzählt euch Christoph, was ein Trust Triangle ist und warum das für euch relevant ist.
Ja, also ich fand deine Eselsbrücke im Chat irgendwie witziger. Also als Alternative war Trust Triangle, nämlich der Name für einen Meetingraum, der automatisch alles Vertrauen zwischen den Meetingteilnehmern aufsaugt, wie ein schwarzes Loch.
Das ist der Name von jedem Meetingraum.
Natürlich. Das Gegenteil ist genau der Fall. Wir hatten in der Vergangenheit schon mal ein Framework von Francis Fry und Anne Morris aus ihrem Buch Unleashed. Das Trust Triangle, über das wir heute sprechen, fällt in genau dieselbe Kategorie, denn dieselben beiden Frauen haben das sich ausgedacht. Wenn ihr googelt, gibt es halt noch ein paar andere. Hier geht es jetzt um das Trust Triangle nach Francis Fry und Anne Morris. Veröffentlicht 2020, zuerst im Artikel Begin with Trust. Und das ist auch der Aufhänger dafür. Wir sprechen also über Führung und wir können ganz viel über Visionäre sprechen, über inspirierende Menschen mit großen Ideen, über tolle Methoden, Frameworks etc., um Menschen zu führen und Projekte zu leiten, alles was dazugehört. Die beiden sagen aber sehr, sehr klar, it all begins with trust. Also all diese schönen, inspirierenden Dinge, all das, was so viel Spaß macht, Coaching etc., bringt nichts ohne Vertrauen. Deswegen muss jede Führungskraft zu Beginn der Führungsbeziehung Vertrauen aufbauen. Und dafür möchten Fry und Morris mit dem Trust Triangle uns als Führungspersonen eben ein kleines Framework an der Hand geben, was ich finde wirklich einfach ist und deswegen auch so gut nutzbar aus meiner Sicht als Orientierung. Es ist sicherlich nicht das vollumfänglichste und elaborierteste in der Komplexität. Ich mag solche einfachen Dinge. Vielleicht bin ich aber auch einfach nicht intelligent genug, um komplexe Dinge so richtig flächendeckend zu verstehen.
Also ich habe jetzt, glaube ich, schon ein ganz klares Bild davon im Kopf. Für mich stellt sich das so dar, dass die zwei Partner, um die es geht, um Vertrauen aufzubauen, den klassischen Trustfall machen, also sich rückwärts fallen lassen und werden von dem anderen aufgefangen. Und in der Triangle-Kombination ist es halt so als Dreieck, dass du nicht genau weißt, ob er auch am richtigen Fleck steht oder ob du in den falschen Dreieckschenkel reinfällst und dann doch liegen bleibst. Das ist das Trust-Triangle, ganz kurz abgekürzt, oder?
Das ist eine mögliche Interpretation. Ich würde gerne eine andere aufzeigen. Vielleicht kannst du dir ja auch etwas abgewinnen. Und zwar besteht jedes Dreieck aus drei Ecken, da kommt der Name her. Und die drei Ecken in diesem Trust Triangle sind Logik, Authentizität und Empathie.
War ich ja nah dran.
Fast. Logik, also wenn wir die Dimension Logik angucken, wir schauen jetzt mal aus MitarbeiterInnen-Sicht darauf, also aus geführter Personensicht darauf. dann entsteht in der Dimension Logik das Gefühl beim Mitarbeiter, dass du das machen kannst, dass deine Logik stichhaltig ist und dass das alles Sinn macht, rein sachlich, fachlich, methodisch sauber ist und dass da nichts dran zu rütteln ist. Unabhängig jetzt mal von persönlichen Überzeugungen. Ja, das ist so, da entsteht die Reaktion, ja, das macht Sinn. Ich habe zwar eine andere Sicht darauf, aber das macht Sinn. Ich verstehe, warum du zu diesem Schluss kommst. Haben wir alle schon mal erlebt, die Situation, dass wir andere Meinungen haben, aber wir können sachlich komplett nachvollziehen, wieso die Person zu dem Schluss kommt.
Also reine rationale Betrachtung des Ergebnisses und der Situation.
Genau. Ja, und wenn wir jetzt mal aus Führungssicht da drauf gucken, dann bedeutet das für uns als Führungskraft, wenn sich irgendwas verändert, ich möchte eine neue Ausrichtung mit dem Team besprechen, ich möchte eine neue Vision aufzeigen, eine neue Strategie mal ins Team geben, dann ist es meine Aufgabe, die so zu erklären, dass jede Person im Team versteht, warum diese Strategie, diese Vision, dieser Schritt zum jetzigen Zeitpunkt, aus welchem Grund genau die richtigen sind und warum wir genau zu diesem Schluss kommen und nicht zu einem von 30 anderen. Das wäre dann meine Aufgabe als Führungsperson.
Ich nehme an, das alleine ist ja quasi schon eine Mammutaufgabe und würde einen komplett eigenen Podcast mit 20 Folgen rechtfertigen. Wie kriege ich es hin, dass ich einen Gedanken so transparent rüberbringen kann, dass er von jedem anderen rational wahrgenommen und nachvollzogen werden kann? Ich gehe aber davon aus, im Rahmen des Dreiecks ist es damit nicht getan oder ist das eine Möglichkeit, um quasi Trust herzustellen, nämlich sage, ich spare mir die anderen beiden Punkte im Dreieck und ich mache das einfach extrem gut.
Nee, du brauchst tatsächlich alle, du brauchst alle so gut, dass das Dreieck, sprichwörtlich gesprochen oder bildlich gesprochen, auf stabilen Füßen steht. Ja, also ihr könnt euch dann wirklich so einen Dreibeiner-Tisch vorstellen und die drei Beine sind halt eben Logic, Authenticity und Empathy. Wenn eins davon wackelig ist, dann ist halt der ganze Tisch wackelig. Das ist das Bild.
Das ist ein gutes Bild.
Ja. Ich sage, einfache Dinge, die kann ich mir merken und die kann ich dann auch erklären. Um noch eine halbe Antwort auf deine Rückfrage zu geben, ja klar, es ist eine Wissenschaft für sich, das Kommunikation, also wie vermittle ich etwas so, dass es bei der anderen Person ankommt und zwar so, wie ich es meine und wie es auch in der Komplexität notwendig ist. Niemand hat gesagt, dass das innerhalb von einem Termin oder einer Kommunikation stattfinden muss oder kann. Ist halt ein Prozess. Wenn wir dann weitergehen zu Authentizität, dann ist da aus Mitarbeitersicht wieder darauf geguckt, ich sehe dich, ich erfahre dich wirklich als Mensch mit allen deinen Ecken, Kanten, Erfahrungen und so weiter. Du bist vollständig authentisch für mich. Ich habe das Gefühl, du bist du und du verstellst dich nicht. Ich weiß nicht, hast du wahrscheinlich auch schon mal gelebt und draußen vielleicht auch jemand, dass ihr Menschen getroffen habt, wo ihr einfach das Gefühl habt, boah, das ist irgendwie komisch. Die Person, die ist so aufgesetzt, die hat so einen Stock im Arsch. Dann seid ihr vielleicht, wenn das Menschen über euch sagen, in dem Bereich Authentizität, vielleicht habt ihr da noch Potenzial. Für uns als Führungskraft bedeutet das, uns einfach mal nicht zu verstellen. Keine Ahnung, vor 10, 15, 20 Jahren hieß es wahrscheinlich immer, du musst professionell sein. Klammer auf, lass Gefühle zu Hause. Dir geht's immer super. Es ist alles klasse. Du hast natürlich immer geile Ergebnisse, etc. Nein, es ist nicht immer alles geil und klasse. Das heißt, du als Führungskraft kannst auch authentisch zeigen, nee, mir geht's heute kacke. Mein Kind ist krank, der Hund hat in die Ecke gekackt. Heute Morgen hat mein Chef mich zusammengefaltet, weil er einen schlechten Tag hatte und selber am Sack bekommen hat. Heute ist einfach irgendwie ein doofer Tag. Aber das hat nichts mit dir zu tun. Wenn ich jetzt mit dir hier spreche, bin ich bei dir und ich lege das zur Seite. Aber ne, wenn ich an irgendeinem Punkt vielleicht mal überreagiere, dann kannst du es wenigstens einordnen, dann sag's mir.
Aber nur, um das nicht in den gleichen Topf zu werfen, oder vielleicht gehört es auch in den gleichen, aber für die Diskussion. Für mich sind, ich sag mal, Ehrlichkeit und Transparenz nicht das gleiche wie Authentizität. Also das heißt, ich kann durchaus als Mensch jemand sein, ich bin vielleicht eher verschlossen, ich rede nicht gerne über mein Privatleben, ich bin nicht gut darin, Emotionen zu zeigen. Es wäre also für mich sehr authentisch, das am Arbeitsplatz nicht zu tun.
Das ist völlig okay. Ja,
selbst wenn ich ein schlechtes Wochenende hatte, das nicht zu zeigen, das wäre authentisch. Okay. Gegebenenfalls, aber ich sag mal, was viele darunter verstehen, ist, der ist mir irgendwie sympathisch, ich habe ein Bild von diesem Menschen, der lässt doch mal was von sich als Mensch durchblicken. Das ist aber nicht zwangsläufig authentisch.
Und das ist okay. Also der entscheidende Punkt ist, es soll so sein, wie du bist. Und wenn das für dich nicht authentisch ist, zu erzählen, was du Cooles am Wochenende gemacht hast oder so, weil du Arbeit und Privat das vielleicht stärker trennst, ist das authentisch und dann ist das cool. Das ist voll okay. Der entscheidende Punkt ist, dass dein Gegenüber das merkt. Also wir spüren ja, ob Menschen sich verstellen oder nicht. Mhm. Wir können das nicht benennen, woher das kommt, aber wir haben so ein komisches Gefühl, so ein irgendwie, weiß nicht. Ja? Und vielleicht, für mich ist es halt so, wenn ich aus einem geilen Workshop rauskomme oder vielleicht morgens Sport gemacht habe oder sowas, dann sieht man mir das an. Ich habe Spaß daran, ich habe richtig Energie getankt. Und dann ist es nur logisch und authentisch, vor allen Dingen in dem Moment, dass ich das erzähle. Aber das ist halt dann eben meine Art, authentisch zu sein, nicht deine.
Ja, genau. Ich wollte dieses Thema, ich sag mal, everybody's darling, Sympathie und Authentizität einfach trennen. Auch dieses Thema, oh, der hat aber einen Stock im Arsch. Ja, das kann ja tatsächlich einfach so sein, dass dieser Mensch tendenziell etwas, ich sag mal, zugeschlossen ist und quasi im Volksmund den Stock gebohrt. Kann ja so sein. Das heißt, jemand kann ja auch authentisch so sein, dass er dir extrem unsympathisch ist.
Das ist möglich, das ist korrekt.
Es gibt sehr viele Menschen, die ich glaube, dass sie sehr, sehr authentisch mir sehr unsympathisch sind. Dass man das einfach nur nicht in den gleichen Topf wirft.
Guter Punkt, ja. Genau. Heißt, wie gesagt, einfach eben für uns als Führungspersonen, dass wir uns bewusst sein müssen, was unser Charakter ist, wie wir authentisch wären und uns da eben nicht zu verstellen. Das heißt, wenn du eben nicht von deinem Fahrradfahren oder Sport oder was erzählen willst, dann lässt du das halt. Mhm. Genau, das ist das zweite Tischbein, wenn du so möchtest. Und das dritte Tischbein ist Empathie. Wieder zuerst aus MitarbeiterInnen-Sicht da drauf geguckt. Ich glaube dir als meine Führungsperson, dass du wirklich an mir und meinem Erfolg interessiert bist. Das ist das Gefühl, das wir im Kontext Empathie bei unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auslösen, wenn wir gut darin sind. Heißt im Umkehrschluss für uns als Führungspersonen, genau das müssen wir zeigen in unserem Verhalten. Mhm. Da gehören dann Fragen dazu, wie, was möchtest du denn erreichen? Was kann ich dafür tun, damit du das bei uns erreichen kannst? Was brauchst du von mir? Und das ist nicht nur dieses, was brauchst du, sondern kann auch mal eine ehrliche Diskussion dann sagen, hey, ich verstehe, dass du das möchtest. Ich weiß, dass du das willst. Wir haben jetzt gerade die und die Beschränkung. Lass uns bitte mal drüber sprechen, wie wir es anders hinkriegen. Also es heißt nicht, ich muss dir alles recht machen, weil ich kenne dich. Aber ich vermittle dir, egal was wir machen und wie wir uns einigen, immer das Gefühl, ich kenne dich und ich bin an deinem Erfolg interessiert. Und selbst wenn dann mal eine Aufgabe ist oder ein Projekt ist, auf das die Person vielleicht keine große Lust hat.
Ja, okay. Tatsächlich drängt sich mir gerade so ein bisschen, das haben wir schon ein paar Mal gehabt hier im Podcast, das Bild auf, dass es eine gewisse Nähe zum Konzept von Radical Candor gibt. Ich glaube auch, dass die meisten Führungsthemen sich so ein bisschen überschneiden und jeder hat jetzt ein anderes Wording dafür. Auch da ist es ja so, sag mal, die ehrliche Empathie für jemanden oder dafür den zu entwickeln, diesen Menschen zu entwickeln, sollte gegeben sein. Das Rationale ist halt dieses Radical Candor dabei, also dass es sehr gut nahelegen kannst, warum meinst du das eigentlich, wie drückst du das aus, wie gibst du ihm die Fakten mit. Ich weiß, es ist ein bisschen, es beschreibt eine etwas andere Ebene und einen anderen Ansatzpunkt. Ich finde das schön, dass sich diese vielleicht alles einfach so besprochen. Ich finde es schön, dass die Führungsmodelle, über die wir sprechen, sich tendenziell eher ergänzen und überlappen und sich sehr wenig widersprechen. Sagen wir es mal so. Das finde ich eigentlich eine ganz, ganz schöne Sache, dass man das Gefühl hat, ich müsste jetzt zwischen verschiedenen Modellen da wählen, sondern ich kann situativ Blickwinkel einnehmen von verschiedenen Modellen, verschiedenen Konzepten, das, was gerade für mich passt und was sich für mich natürlicher anfühlt.
Ist vielleicht aber auch eine Art Bias, ne? Also ich weiß nicht, ob es dann Confirmation Bias ist, im Sinne von, das passt zu meinem Weltbild, also nehme ich das und finde das gut. Aber inhaltlich stimme ich dir komplett zu. Das, was wir hier besprechen, da sind sehr oft Parallelen drin. Und gerade Radical Candor, was wir ja beide ziemlich feiern, ja, das findet sich, also die Ideen dahinter, die Überzeugungen, ich nenne es mal die Haltung dahinter, die ist bei fast allem, was wir in Sachen Führung hier besprechen, sehr, sehr ähnlich. Da hast du vollkommen recht, ja.
Ja, das wirft so ein bisschen, ich sag mal, diese Grundfrage für mich auf. Ist Führung etwas, was du, ich sag mal, aus dem Blickwinkel einer Methodik, eines Prozesses her erlernen kannst? Oder ist Führung eigentlich eher eine Geisteshaltung, ein Mindset-Thema? Und welche Metapher, welches Modell auch immer du aus dem Hut zauberst, was du für dich irgendwie sinnvoll naheliegen kannst, sei es drum. Aber ob es nicht eher ist, ein Soft-Skill-Thema primär als ein Hard-Skill-Thema?
Es ist beides tatsächlich. Habe ich witzigerweise vor ein paar Tagen erst noch eine Studie zugelesen oder beziehungsweise Studienergebnisse, nicht die ganze Studie, aber war eine Harvard-Ressource, also die behaupte ich mal, die darf man als Erstquelle durchaus als valide bezeichnen. Und zwar hat da jemand tatsächlich über 10.000 Führungskräfte über einen längeren Zeitraum begleitet, beobachtet und analysiert. In einer Organisation, die halt eben sehr, sehr führungsreif ist, nämlich der US Army. Und da kommt ja wirklich, ne, man kann es von der Armee halten, was man möchte, aber wirklich viele Dinge, die die Armee macht, egal wo, gerade die US Army sind halt wirklich sehr, sehr fundiert und klar, gerade in Sachen Führung. Und die Studie hat tatsächlich gezeigt, dass Personen, die intrinsisch motiviert sind zu führen, ne, ich nenne es jetzt mal einen Why, einen Purpose haben, zu führen, dass die nochmal 20% besser führen oder mit 20% größerer Wahrscheinlichkeit in höhere Führungspositionen kommen als andere. Und das ist so der Kern, auch der Antwort auf deine Frage. Natürlich, wenn du eine Haltung hast, eine Überzeugung hast, diesen Purpose hast zu führen, ne, es ist dein Purpose wirklich als Person, du hast richtigen Spaß daran, anderen Menschen zu helfen, sich weiterzuentwickeln. Wenn du diesen Antrieb ehrlich aus dir heraus hast, dann wirst du immer oder sehr wahrscheinlich eine bessere Führungskraft sein. Auf jeden Fall. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß. Gleichzeitig kannst du Führung tatsächlich auch, glaube ich, bin ich fest davon überzeugt, methodisch lernen. Du wirst halt dann mindestens mal in den Bereichen Authentizität und Empathie sehr stark an dir arbeiten müssen.
Ich vermute, dass es, zumindest aus meinem Blickwinkel, so ein bisschen ist wie mit den agilen Methoden in dem Bereich Produkt- und Softwareentwicklung. Also das eigentliche Kernthema ist das Mindset. Du kannst mit dem richtigen Mindset kommst du schon mal 70-80% so weit, wo du sagst, würde ich bei Führung, glaube ich, auch sagen, wenn jemand einfach total daran interessiert ist, andere Menschen zu fördern, zu begleiten, extrem empathisch ist, ein Typ ist, der einfach als eher vertrauensvoll wahrgenommen wird, der sehr authentisch ist, der dafür brennt und lebt, diesen Menschen ihre Möglichkeiten zu zeigen und sie dafür aufzustellen, dann ist es sehr, sehr schwierig, dass das wirklich in die Hose geht. Dann kann er mit den richtigen Methoden, mit dem nötigen Wissen, glaube ich, nochmal 20-30% drauflegen, was im Agilen vielleicht über dem Mindset hinaus dann konkrete Praktiken und Prozesse sind. Aber andersrum glaube ich, dass jemand, der das so gar nicht mitbringt, dass der mit jeder x-beliebigen Methodik und noch so guten Fachausbildung und Hardskill-Ausbildung vollständig gegen die Wand fahren wird damit, weil dieses Mindset einfach die Pflicht ist und da alles andere nur die Kür. Meine persönliche Einschätzung dazu.
Und der kann ich viel abgewinnen. Ich würde nur nicht ausschließen, dass auch eine Person, die das Mindset nicht mitbringt, nicht auch erfolgreich sein kann in dem Bereich. Was halt passieren wird, ist, die Person mit dem, ich nenne es jetzt mal agilen Mindset, die hat einfach automatisch so einen intuitiven Kompass mit dabei. Und wenn mal was schief geht, wenn es einen Konflikt gibt, dann reicht dieser Kompass halt aus, um irgendwie mal zumindest eine 80% Lösung schnell hinzukriegen.
Nicht nur das Gespür, halt sie kämpft auch nicht gegen. Nicht nur das Gespür dafür, sondern sie kämpft auch nicht permanent gegen sich selber. Also ja? Ich glaube, das ist, du lebst eine Aufgabe, mit die du für Hard Skills qualifiziert bist, die aber eigentlich deinem kompletten Persönlichkeitsprofil widerspricht, wird dich, glaube ich, permanent so zerreißen, dass du eigentlich nicht wirklich Leistung auf die Straße bringen kannst, zumindest nicht dauerhaft, glaube ich.
Was hat tatsächlich heute so ein Kollege ganz schön gesagt? Die Grenzkosten werden beliebig hoch. Ne, also so eine Person im Sinne von Grenzkosten müsste halt extrem viel investieren für verhältnismäßig wirklich wenig Erfolg, wo die Person mit dem richtigen Mindset oder dem passenden Mindset, der passenden Haltung einfach intuitiv so das aus dem Ärmel schüttelt. Hm. Dann ist die Konsequenz aus meiner Sicht aber eben nicht sofort, Personen mit dem, ich nenne es mal böse, falschen Mindset sollten keine agilen Coaches werden. Die können das vielleicht werden. Das ist nur beliebig aufregend und anstrengend für die und die kämpfen vielleicht mit sich. Aber wenn das der Traum ist, aus welchem Grund auch immer sie glauben, das wäre ihr Traum, dann sollen sie es halt machen. Hm. Natürlich macht es dann wahrscheinlich Sinn, ab einem gewissen Punkt sich vielleicht dieser Frage mal zu stellen, ob das wirklich der richtige Traum ist.
Da ja, stimme ich dir zu. Die Motivation dahinter ist natürlich spannend. Also wir treiben das Thema gerade so ein bisschen in eine andere Richtung, aber ich habe tatsächlich auch gar keine weiteren Fragen zu dem Trust Triangle. Ich finde die Diskussion gerade ganz, ganz spannend. Eben weil ich eine ähnliche Diskussion beziehungsweise mit Teammitgliedern in der letzten Zeit häufiger hatte. Ab einem gewissen Punkt, wo du aus einer, ich sag mal, Spezialistenlaufbahn höher kommst, ist sofort der Gedanke ja naheliegend, meine nächste Stufe muss mit Team- oder Personalverantwortung sein. Also deswegen, ich muss ein Manager werden. Und ich hatte ganz viele Gespräche, wo das immer quasi der Ausgangspunkt war. Und wenn man ein bisschen nachgebohrt hat, dann war der Beweggrund, ja, alles andere wird doch bedeuten, ich bleibe, wo ich jetzt bin oder ich gehe irgendwie sogar weiter nach unten. Das nächste Ding, also ich habe doch jetzt alles als XY erreicht, das nächste muss doch quasi mit einer personellen Verantwortung sein. Und das halte ich für einen Trugschluss.
Ja.
Und wenn man da mal genau nachgehakt hat, naja, was könntest du denn eigentlich noch in einer Fachverantwortung erreichen? Was könntest du da denn eigentlich noch bewegen? Da war immer, immer, immer Luft nach oben für weitere Verantwortung, die man da nehmen kann, vollständig ohne Personalverantwortung. Durchaus vielleicht mal mit einer coachenden Rolle aus der Fachverantwortung heraus, dass man durchaus mit Menschen viel arbeitet und eher in so einem Lehrerkonzept, sage ich mal, so einem Mentorkonzept. Aber es ist ja nochmal was anderes als eine wirkliche Führungsrolle.
Ja, das ist ja das, was die skalierten agilen Frameworks dann zum Beispiel explizit ja als Communities of Practice aufgreifen, ne? Wo da dann eben so Personen mit ihrer Expertenrolle reingehen und eben mit anderen Menschen zusammen was Cooles entwickeln.
Ja, zum Beispiel, also ich glaube, da gibt es viel mehr kreative Möglichkeiten, so einen Job zu gestalten, als offensichtlich ist. Aber ich glaube, das ist genau der Punkt, warum ganz häufig die falschen Menschen Führungskraft werden, weil sie sich diese Frage nicht stellen, ist es das, was ich möchte, sondern einfach nur, weil sie denken, ich kann ja gar nichts woanders hin. Das ist ja der naheliegende nächste Schritt, was soll ich denn sonst tun?
Genau. Und das ist eigentlich ein Weckruf werden für ganz viele Unternehmen, weil die nächsten Generationen, das fängt jetzt mit der Generation Z an, die wird keine schlechten Vorgesetzten mehr akzeptieren im großen Stil. Und wir sehen das ja jetzt schon. Es gibt auch jetzt schon Studien, die sagen oder die Frage aufwerfen, bewerben die sich überhaupt nochmal? Also wenn ich in meinen LinkedIn-Feed zum Beispiel gucke, da sehe ich, habe ich noch nie so viele sehr junge Gründer und Solo-Unternehmer gesehen, die sich mit irgendwas selbstständig gemacht haben mit Mitte 20. Und da müssen sich Unternehmen die Frage stellen, weil people leave people und people stay because of people.
Ja.
Das heißt, der größte Treiber für Attrition und oder Retention sind unsere Führungskräfte als Unternehmen. Das heißt, wenn ich jemanden zu einer Führungsperson befördern möchte als Unternehmen, dann sollte ich immer die Frage stellen, warum oder weshalb möchtest du Führungskraft werden? Was ist dein Antrieb dahinter? Und vielleicht sollte ich mir auch mal bewusst so eine Methode wie das Trust Triangle nehmen, daneben legen, und bewusst über 360-Grad-Feedbacks vor der Beförderung schon mal schauen, wie ist denn die Person da mit Blick auf Trust? Ist das wirklich eine Person, die als Führungskraft geeignet ist?
Tatsächlich auch ein Stück weit diesen Gedanken von der Beförderung vielleicht auch nochmal zu hinterfragen. Also einfach eine Führungskraft einfach als einen gewissen Job zu verstehen. Es gibt Menschen, die können extrem gut führen, es gibt Menschen, die können extrem gut Software entwickeln, es gibt Menschen, die können extrem gut Häuser planen, es gibt, ne, für jedes gibt es irgendwie einen Typ Mensch. Das heißt nicht, dass die in der Hierarchie stehen. Also Führungskraft ist nicht per se mehr wert als jemand, der es am Ende tut. Sie hat einfach nur eine andere Funktion in dem ganzen Konstrukt. Und ich glaube, das ist so ein Gedanken, den wir viel stärker spielen müssen. Und ich glaube, dass viele Unternehmen das mittlerweile gerafft haben und auch ihre, ich sag mal, Karrierebäume und Leitern so ein bisschen in diese zwei Pfade von Management und Fachperspektive eingeteilt haben, was ich schon mal einen guten Anfang finde. Weil wenn du halt noch in einem Unternehmen steckst, wo einfach, ich sag mal, kurz vor Tarifvertrag vom Gedanken, die einzelnen Stufen zu 100% klar sind, du verfallst, so, ich kann jetzt die nächsten 20 Jahre exakt das machen, was ich jetzt mache, für exakt das gleiche Gehalt. Möchte ich irgendwann einen Schritt nach vorne machen in diesem Unternehmen, dann muss ich Fachkompetenz abgeben und muss Mitarbeiter führen. Das ist einfach schwarz auf weiß in vielen Firmen so ganz klar definiert.
Ja, das ist so.
Das funktioniert heute nicht mehr.
Nee. Und wenn du dir jetzt mal neue, jetzt kommen wir sehr weit weg von dem eigentlichen Thema, aber die neueren Organisationsmodelle anguckst, sei es jetzt Holacracy mal als ein Extrembeispiel, sei es Teal Organizations von Lalou. Das geht ja viel weiter von Hierarchie weg, als wir uns das heute, sagen wir mal, an vielen Stellen überhaupt vorstellen können.
Ja.
Aber auch das funktioniert alles nur, und das ist jetzt vielleicht die etwas cheesige Brücke zurück, auch das funktioniert alles nur mit ausreichend Vertrauen. Und wenn alle beteiligten Personen regelmäßig darauf achten und daran arbeiten, ein hohes Level an Vertrauen miteinander zu haben und aufrechtzuerhalten.
Ja, also das ist halt die Mischung aus Empathie und Authentizität an dem Punkt. Also es muss mir authentisch abnehmbar sein, dass ich wirklich eine Führungskraft sein möchte, dass ich in diesem Job mich wohlfühle, nicht auf Basis des Status, sondern auf Basis meines Jobprofils. Und da gehört logischerweise zu, dass ich Empathie für meine Mitarbeiter zeigen muss und dass mich das halt berühren muss, wie ihre Entwicklung stattfindet.
Oder als Führungskraft muss ich aber auch Kontext geben können. Also Kontext im Sinne von, was ist unsere Ausrichtungsstrategie, was sind die Leitplanken, was können wir entscheiden, was nicht, was kannst du vielleicht einfach alleine machen, wo sollten wir uns abstimmen? Und das spielt dann schon wieder schnell in dieses Logikelement rein. Nur deswegen, ich möchte das nur mal bewusst auf die gleiche Ebene heben wie Authentizität und Empathie, weil es eben wichtig ist. Mal platt oder böse gesagt, ne? Selbst ich, oder was heißt selbst ich, vielleicht sogar oder ausgerechnet ich und völlig zu Recht habe ich das Feedback bekommen, auf den ersten Blick eine totale Luftpumpe gewesen zu sein. Also ich habe eine Person das erste Mal kennengelernt, eine Stunde mit der Person gesprochen und 3 Wochen später kam die Person an und meinte, hatte den ersten Eindruck, den ich hatte, dachte ich, was bist du für eine Luftpumpe, heiße Luft, nichts dahinter. Und brauchte halt eine gewisse Zeit, um zu erkennen und zu sehen, dass ich dahinter eine ganze Menge Logik hatte. Aber das hat mich halt eben 3-4 Wochen gebraucht, um das auch nur ansatzweise rüberzubringen. So, das heißt, in dem Moment, wenn du über das Trust Triangle nachdenkst, dann war ich sicherlich authentisch, definitiv. Und ich war sicherlich sehr empathisch. Auch das wurde extern bestätigt. Die Logik konnte ich aber nur einer von 2 am Gespräch beteiligten Personen vermitteln. Und deswegen, das ist schon echt wichtig.
Du hattest vor kurzem bei LinkedIn die Frage gestellt, was bedeutet Führung? Oder warum führen wir? Und tatsächlich nach dieser Folge, also ich bin in meiner Antwort darauf so ein bisschen auf dem Thema Kontext geben rumgeritten. Das kann man natürlich jetzt auch einfach nochmal anders drehen und sagen, unsere Rolle als Führungskraft ist es, Vertrauen zu schaffen. Also eine Kultur des Vertrauens für die Mitarbeiter, ein Vertrauen in das Unternehmen und in die Entscheidungen des Unternehmens und in die Pläne des Unternehmens. Das kannst du natürlich alles auf dieses Vertrauensthema auch münzen. dass es vielleicht eine Kernaufgabe von uns ist, dieses Vertrauensthema zu schaffen, diesen Raum des Vertrauens, sowohl in der, ich sag mal, bidirektionalen Kommunikation mit dem zwischen Führungskraft und Mitarbeiter, als auch zwischen Mitarbeiter und Unternehmen.
Ja, das ist sicherlich eine der zentralen Aufgaben von uns als Führungskräfte, aber es darf nicht das Ziel von Führung sein. Einfach um diese Differenzierung nochmal zu machen.
Hm. Ja, okay.
Und das Thema Kontext geben ist für mich wirklich mehr das Ziel von Führung, im Sinne von, ich gebe einen Kontext, also das Unternehmen hat irgendeinen Purpose, irgendein übergreifendes Ziel, hat daraus abgeleitet eine gewisse Strategie, und wenn ich sage Kontext geben, dann meine ich damit, dass ich die Strategie so für mein Team übersetze, dass mein Team einen übergreifenden Auftrag hat oder ein übergreifendes Bild davon hat, was dieses Team zum Purpose des Unternehmens beiträgt, inklusive Leitplanken, was geht nicht, etc. Und ich tue das auf eine Art und Weise, sodass jede Person, die im Team ist, sich darin wiederfindet, voll darin aufgehen kann und sich dabei weiterentwickelt. Und das Ganze, während sie die Strategie des Unternehmens ausführen. Mhm. Also den maximalen Match zwischen persönlichem Purpose, persönlicher Entwicklung und Strategie herstellen, indem ich Kontext gebe.
Das ist doch ein fantastisches Schlusswort und eine ganz tolle Zusammenfassung des Themas Führung. Wir haben jetzt in dieser Folge, glaube ich, 20 Minuten wild über Führung philosophiert und 10 Minuten einen methodischen Impuls gegeben. Ich hoffe, es sei uns gestattet. Das ist einfach sehr authentisch für uns und sehr empathisch dem Thema Führung gegenüber, falls es beiden wichtig ist. Ich hoffe, dass wir es auch logisch nahelegen konnten, warum wir das so getan haben und ihr uns folgen konntet.
Ansonsten bitte kommentieren, Fragen schreiben, alles, was da geht. Wir antworten. Und ich habe tatsächlich genau diese Gedanken, du hast ja gerade deinen Kommentar angesprochen, in einem LinkedIn-Artikel ja mal runtergeschrieben und da auch Studien erwähnt. Also das heißt, da könnt ihr auch einen gewissen Teil, zumindest mal meiner Logik, nachvollziehen und nachlesen, wenn das hier nicht gelungen ist. Einfach bei mir auf LinkedIn schauen.
Ja, und ich würde noch den Appell ergänzen, dass ihr gebt uns gerne das Feedback, ob ihr diese Art von Konversation im Podcast als wertvoll erachtet. Ob ihr sagt, ja, wenn ihr halt das Thema nur 10 Minuten hergebt, dann schließt die Folge lieber nach 10 Minuten, das ist gut. Also ihr wollt es als reinen Methodenimpuls haben. Oder ob euch die Diskussion und so ein bisschen der Erfahrungsaustausch zwischen Christoph und mir auch etwas bringt, ob ihr das als eine angenehme Konversation wahrnimmt und das euch bereichert oder diesen Podcast bereichert. Das würde uns einfach interessieren, ob wir davon in Zukunft mehr machen sollen, ob wir dem mehr Raum geben oder ob wir weiterhin eher sehr, sehr klar methodisch und sehr kochrezeptartig den Podcast gestalten. Würde ich mich über Feedback freuen.
In diesem Sinne, bleibt logisch, bleibt authentisch und bleibt vor allen Dingen empathisch. Alles Gute.